Und das, was wir heute tun werden, geht ein bisschen in diese Richtung, nämlich, dass wir immer wieder neue Dinge finden im Wort Gottes. Und zwar habe ich mir überlegt, schon länger habe ich das auf dem Herzen, eine lockere Reihe zu machen über ganz alltägliche, unmittelbare, einfache, lebensnahe Themen. Die sind so banal, könnte man fast sagen, dass du vielleicht im ersten Moment denkst, ja, aber das ist doch selbstverständlich. Aber wie die Erfahrung immer wieder zeigt, sind eben auch solche Themen oft nicht selbstverständlich. Und zwar nenne ich das Ganze, ich nenne es einfach so, ist mein Arbeitstitel, ja, ABC des erfolgreichen Lebens. Wir haben ja bereits das ABC des Glaubens hinter uns gebracht, eine lange Serie mit fast 24 Teilen. Und jetzt kommen wir zum ABC des erfolgreichen Lebens. Nun, was bedeutet das? Ich bin absolut überzeugt davon, dass die Bibel eine Anleitung ist zum erfolgreichen Leben. Ich habe gerade gestern irgendwie zufällig, habe ich das aufgeschnappt im Internet, einen Artikel von jemandem, von einem ziemlich bekannten Bibellehrer, der sich darüber ausgelassen hat, dass manchmal Prediger so Predigten halten zum Thema Erfolg im Leben. Wie wenn das die größte Sünde wäre, seit Eva in den Apfel gebissen hat. So hat er das hingestellt. Aber ich habe mir dann überlegt, was soll das? Ich meine, Hand aufs Herz, wenn die Bibel keine Anleitung ist zum erfolgreichen Leben im Sinne Gottes, dann weiß ich es auch nicht. Dann weiß ich nicht, was so jemand für eine Bibel liest. Seit ich die Bibel intensiv studiere, finde ich auf jeder Seite eine Anleitung zum erfolgreichen Leben. Nun, erfolgreich nicht, wie es in der Welt verstanden wird, wo man Erfolgsseminare abhält, wo die Leute hinlaufen und irgendwelche komischen Geräusche nachmachen und Urschreie loslassen, weil sie meinen, sie könnten damit Erfolg freisetzen und generieren und innere Energien freisetzen und so fort. Davon reden wir nicht, sondern wir reden von einem Leben nach den Maßstäben, nach den Richtlinien Gottes, und zwar in jedem Bereich. Und gehst du mit mir eins, wenn jemand wirklich Gott wohlgefällig lebt in möglichst vielen Bereichen seines Lebens, dann muss er gesegnet sein. Amen. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Und die Bibel verheißt nichts anderes als das. Amen. Lies nur einmal die Sprüche und du wirst sehen, wie viele Segnungen dem Gerechten versprochen, verheißen werden. Nun, der Gerechte ist nicht jemand, der sich besonders gut verhält, wie wir wissen im Neuen Bund. Aber natürlich kommt das dazu. Jemand, der ein Gott wohlgefälliges, gottseliges Leben führt, er wird gesegnet sein. Ich glaube, dass da eine Zwangsläufigkeit drin besteht. Nun gibt es viele geistliche Prinzipien, die mit dem Thema erfolgreiches Leben zu tun haben, sehr unmittelbar. Und das sind die Themen, die wir immer wieder in dieser Gemeinde auch gepredigt haben. Und es gibt einen weiteren Bereich von biblischen Prinzipien, den wir bisher kaum eigentlich angetastet haben, nämlich, wie gesagt, diese ganz einfachen, alltäglichen, unmittelbaren Zusammenhänge, wo du denkst, genau, das ist doch auch etwas, was zum christlichen Leben dazugehört. Und ich habe es vielleicht noch gar nie so gesehen oder es war mir nicht mehr bewusst, dass Gott auch solche Dinge wichtig sind. Das sind Bereiche, die könnten wir, mit jedem Mann in der Welt könnten wir diese Bereiche und diese Themen teilen. In diesen Predigten, die ich von Zeit zu Zeit halten werde, geht es nicht um hohe, schwierige, tiefe, geistliche Prinzipien, die niemand versteht, der nicht die halbe Bibel auswendig kennt. Sondern hier geht es eigentlich um Dinge, die mehr und mehr auch in der Welt entweder wieder neu erkannt werden und neu verstanden werden, beziehungsweise schon länger oder schon längst eigentlich zu den Richtlinien und Grundlagen des Erfolgs gehören. Was meine ich? Von was rede ich? Ich rede zum Beispiel von so etwas ganz Einfachem wie Anstand. Und genau darum geht es heute Abend. A wie Anstand. Anstand, Benehmen und Manieren heißt diese Predigt heute Abend. Anstand, Benehmen und Manieren. Und ihr werdet staunen, wie viel das Wort Gottes zu diesem Thema zu sagen hat. Und ihr werdet vielleicht auch aufwachen dahin, wie wichtig dieses Thema ist für ein erfolgreiches christliches Leben. Weißt du, du kannst berufen sein zum Apostel, du kannst berufen sein zum Evangelist, du kannst berufen sein zu was weiß ich, Wenn du keinen Anstand, kein Benehmen und keine Manieren hast, dann wird dein Dienst eingeschränkt bleiben. Du musst schon sehr, sehr viele Tote auferweckt haben, damit man dir ein schlechtes Benehmen nicht übel nimmt. Du musst schon sehr reich sein, auch in der Welt, damit man dir ein dauerhaftes, unanständiges Auftreten, ein schlechtes Benehmen verzeiht und dir nicht übel nimmt. Und vielleicht, naja, der hat seine Marotte, ist ein reicher Kaib, hat seine Marotte. Aber in aller Regel ist es so, dass wir im Umgang mit anderen Menschen auf Etikette, auf Anstand, auf Benehmen und auf Manieren achten, ob es uns bewusst ist oder nicht. Meistens ist schon der erste Eindruck, den du hast von einer Person, darüber entscheidend, wie du nachher diese Person siehst. Und manchmal ist es sehr schwer bis unmöglich, einen schlechten ersten Eindruck wieder zu korrigieren oder zu revidieren. Das fängt an bei der Begrüßung. In diesen Predigten wird es sehr praktisch zu und her gehen. Vielleicht werde ich manchen Leuten auf den Zehen herumstehen. Aber das macht mir nichts, wisst ihr. Ich glaube, wir müssen aufhören, um den Brei herumzureden. Wir müssen die Dinge beim Namen nennen, die uns aufhalten. Es sind die kleinen Füchse, die den Weinberg zerstören. Stimmt's? Es sind oftmals die kleinen Füchse, die den Weinberg zerstören. Du läufst und läufst und läufst und läufst, machst scheinbar alles richtig und trotzdem kommst du nicht voran. Woran liegt es? Vielleicht liegt es genau daran, dass du nicht weißt, wie man sich verhält, wie man sich richtig benimmt, wie man Anstand zutage bringt. Wie man Anstand beweist und Manieren lernt und auslebt. Und bitte denkt nicht, dass Pastor Manfred über jeden Zweifel erhaben ist in diesem Bereich. Ich lerne dauernd dazu. Ich lerne dauernd dazu. Ich war jemand, ich habe mich relativ wenig um solche Dinge gekümmert. Ich dachte, Intelligenz macht alles wett. Ich dachte, ich bin so intelligent und belesen und überhaupt habe ich ein super Allgemeinwissen und ich brauche doch keine Manieren. Ich könnte euch Geschichten erzählen aus meinem Leben, nachdem ich gläubig geworden bin, wo der Herr mir Kinderstube beibringen musste, in bestimmten Bereichen. Zum Beispiel, ich bin sehr offen mit euch, in der Hoffnung und in der Meinung, dass ihr euch angesprochen fühlt von manchen Themen und von manchen Beispielen, die ich anschneiden werde. Ich war zum Beispiel jemand, der nach dem Besuch der Toilette nie die Hände gewaschen hat. Über lange, lange, lange Jahre, auch noch als Christ. Ist der Manfred aufs Klo gegangen und hat sich nicht die Hände gewaschen. Nachher wisst ihr warum? Ich habe gedacht, ich benutze doch Papier, warum soll ich mir die Hände waschen nach dem aufs Klo gehen? Aber ich sage dir, spätestens wenn du Pastor bist, allerspätestens dann, solltest du dir im eigenen Interesse angewöhnen, nach dem Gang auf die Toilette deine Hände zu waschen, weil du wirst es irgendwann mit deinem Gewissen zu tun bekommen. Wenn der Heilige Geist dauernd dann zu dir reden muss, und diese Hände legst du jetzt anderen Leuten auf den Kopf. Es klingt sehr simpel. Und dennoch denken die Leute, man hört ja, so Sachen uns doch nicht drauf an, Hauptsache einer ist gesalbt. Nein! Du kannst gesalbt sein, wie du willst, wenn du keine Manieren hast. Wenn du nicht weißt, wie man sich benimmt im Hause Gottes. Dann wird dein Dienst sehr eingeschränkt bleiben. Ich glaube, es war Rick Renner, der einmal gesagt hat, er bereist das ganze Land, also Amerika meinte er, und er sieht überall wunderbare Prediger, Leute in kleinen Gemeinden, die großartige Predigten halten, die tiefer das Wort predigen als er selbst, und sie kommen trotzdem nicht voran. Und haben trotzdem keine große Gemeinde. Woran liegt es? Es liegt daran, dass sie sich selbst nicht verkaufen können. Und weißt du, ein Faktor, der das verhindert, dass du dich selbst verkaufen kannst, oder dass andere dich als jemanden empfinden, den man hören möchte, oder mit dem man zu tun haben möchte, sind schlechte Manieren. Ich kann mich erinnern an eine Situation in meinem Leben, ich möchte euch das einfach ein bisschen illustrieren. Ich arbeitete damals in den Hallen für neue Kunst hier in Schaffhausen. Und ich war so die rechte Hand vom Chef und der Chefin dort. Und so kam es einmal, dass ich mit der Chefin zusammen nach Frankfurt reiste, über 2 Tage, um dort in einem Museum einige Leihgaben, die man dorthin brachte, zu begutachten oder zu installieren dort. Ich weiß nicht mehr genau, was wir gemacht haben. Und am Abend bin ich dann mit dieser Frau essen gegangen. Und wir aßen so und ich habe mir nichts dabei gedacht und habe das Messer abgeschleckt. Ebenfalls eine Unart, die ich mir angewöhnt hatte von früher Kindheit an. Ja, wenn es nicht anders geht, nimmt man halt das Messer. Und ja. Ich weiß ja, dass ich mich nicht schneide. Tönt doch nicht so blöd, oder? Ich schneide mich doch nicht. Um das geht es doch überhaupt nicht, ob du dich schneidest, wenn du das Messer in den Mund nimmst oder nicht. Es geht darum, dass das keine guten Tischmanieren sind. Und so geschah es mir, und ich war bereits seit einigen Jahren gläubig, dass diese Frau, die eine sehr gesittete, wohlhabende, gebildete Frau ist, dass sie zu mir sagte: Manfred, weißt du denn nicht, dass man das Messer nicht in den Mund nimmt beim Essen? Ich habe mich in den Boden geschämt. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich geschämt habe? Mir von einer Frau sagen lassen zu müssen, dass man beim Essen das Messer nicht in den Mund nimmt. Und das war mir eine Lehre. Es kann sein, dass ich das zu Hause manchmal immer noch mache, aber in der Öffentlichkeit würde ich es nicht mehr tun. Wisst ihr, es gibt Unterschiede zwischen dem, was du zu Hause in deinen vier Wänden tust und dem, was du in der Öffentlichkeit tust. Es gibt Unterschiede. Obwohl ich merke, je länger, je mehr, dass dieselben Manieren, die ich in der Öffentlichkeit pflegen würde, eigentlich auch zu Hause angemessen sind. Und zwar vor allem, seit ich Kinder habe. Seit ich Kinder habe. Meine Frau ermahnt mich regelmäßig, bestimmte Dinge vor den Kindern nicht zu tun. Warum nicht? Weil wir nicht möchten, dass die Kinder diese Unarten übernehmen. Und dann ihrerseits wieder eine harte Schule durchlaufen müssen, um diese Unarten wieder loszuwerden, die sie sich gar nie hätten anlernen müssen. Bei uns zu Hause war es gang und gäbe, dass man aus der Flasche getrunken hat. Man ist schnell in die Küche gegangen, hat eine Flasche genommen und hat aus der Flasche getrunken. Ich mache das heute noch manchmal. Es ist unanständig, das tut man nicht. Denn andere Leute trinken vielleicht auch aus dieser Flasche. Vielleicht bewirtest du nachher deine Gäste aus dieser Flasche. Wie appetitlich ist das für die Leute? Dir macht es ja nichts, oder? Sind Manieren wichtig? Ist Anstand, ist Benehmen wichtig? Auf jeden Fall. Im Haus Gottes, im Leib Christi, solche Dinge sind wichtig. Ich möchte ganz kurz, weil ich diesen Punkt nachher nicht mehr drin habe, etwas zum Thema Begrüßung sagen. Sehr konkret, wie begrüßt man jemand anderen? Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass viele Männer einen absolut schlaffen Händedruck haben. Weißt du, wenn ich einem Mann die Hand gebe, dann möchte ich nicht so etwas bekommen. Wenn ich einem Mann die Hand gebe, dann möchte ich nicht so eine Hand bekommen, die wegrutscht, wenn ich sie anfassen will. Sondern dann möchte ich einen richtigen männlichen Händedruck haben. Nun auch, man kann immer auf zwei Seiten vom Pferd fallen, ja. Auch das Gegenteil davon, nämlich dass jemand drückt wie ein Berserker, ist nicht unbedingt angebracht. Du musst nicht beweisen, dass du ein Muskelprotz bist oder ein starker Mann, indem du anderen Leuten die Hand zerdrückst. Grundsätzlich, das sind einfach nur so Gedanken, ja, die mir gerade kommen. Wenn man in eine Gruppe hineinkommt und die Leute begrüßt, werden immer zuerst die Frauen begrüßt. Ist euch das bewusst? Es werden immer zuerst die Frauen begrüßt. Wenn Miriam und Philipp zu uns kommen, dann begrüße ich zuerst Miriam und dann Philipp. Manchmal ist es schwer, solche Manieren, solche Anstandsregeln einzuhalten, wenn zum Beispiel Miriam und Philipp zu uns kommen und Philipp hält mir schon die Hand entgegen, bevor Miriam überhaupt denken kann. Das ist nur ein Beispiel, ja. Dann bin ich versucht, Philipp zuerst die Hand zu geben, um nicht unanständig zu ihm zu sein. Ich habe schon Situationen erlebt, wo ich plakativ trotzdem der Frau zuerst die Hand gegeben habe und der Mann, hätte ich doch meine Hand nicht so schnell ausgestreckt. Wie gesagt, man kann immer auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Du musst nicht andere Leute blamieren, nur um deine guten Manieren zu demonstrieren. Aber einfach damit ihr das wisst, auch für die Zukunft, man begrüßt zuerst die Frau und dann den Mann. Lasst uns einmal ein paar Schriftstellen anschauen zuerst, bevor wir noch tiefer hineintauchen in dieses spannende Thema. Sprüche 11, Vers 22 nach der unrevidierten Elberfelder Übersetzung, und zwar unrevidiert von 1912 oder 14 oder irgendwas. Ein goldener Ring in der Nase eines Schweines, so ist ein schönes Weib ohne Anstand. Ich habe mit Absicht hier die unrevidierte Elberfelder Übersetzung genommen, denn in der modernen Übersetzung heißt es nicht mehr Anstand, sondern, wie heißt es in der modernen Übersetzung, Feingefühl oder so etwas. Aber das hebräische Wort bedeutet tatsächlich Anstand. Auch Anstand. Es kann auch Feingefühl bedeuten, aber es bedeutet auch Anstand. Und immer wenn ich diesen Vers gelesen habe oder lese, dann denke ich, wow, ein goldener Ring in der Nase eines Schweins, so ist ein schönes Weib ohne Anstand. Das sind deutliche Worte. Hier redet jemand Klartext. Und ich denke dann immer, ja, eigentlich tröstlich, ich kenne viele schöne Frauen, die keinen Anstand haben. Ich kenne viele schöne Frauen, deren Schönheit ist wie ein goldener Ring in der Nase eines Schweins. Weißt du, Schönheit, Äußerlichkeit, äußeres Ansehen schützt dich nicht davor, guten Anstand oder Manieren zu haben. Nur weil du besser aussiehst, als andere vielleicht aussehen, heißt das noch lange nicht, dass du keine Manieren mehr brauchst. Sondern deine Schönheit kann sehr schnell ins Gegenteil umkippen, wenn du nicht weißt, wie man sich benimmt. Das wird hier eigentlich gesagt. Aber das gilt natürlich genauso auch für die Männer. Nur weil hier von einer Frau die Rede ist, heißt das noch lange nicht, dass die Männer außen vor sind mit diesem Prinzip. Dieses Prinzip gilt genauso für Männer. Nur weil du jemand bist, der vielleicht ein gewinnendes äußeres Wesen hat oder der von der Natur mit viel Charme begabt worden ist, heißt das nicht, dass du keinen Anstand mehr brauchst, dass du die normalen Anstandsregeln nicht einhalten müsstest. Warum empfinden wir gewisse Leute als arrogant? Weil sie sich über solche Regeln einfach hinwegsetzen. Manche Leute kennen diese Regeln auch gar nicht. Manche Leute kennen diese Prinzipien gar nicht. Manchmal ist es so, dass wir aus Unwissenheit in Fettnäpfchen hineintappen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns unseren Verstand, unseren Sinn schärfen will für solche Dinge. Denn wir sollten als Christen auch in diesem Bereich exzellent sein, Vorzüglichkeit an den Tag legen. In der Kirchengeschichte, ziemlich früh im 2. Jahrhundert war das, das aufstrebende Christentum nahm immer mehr Raum ein und schnell gab es Gegner des Christentums. Es gab Philosophen, die Bücher geschrieben haben gegen das Christentum. Einer von denen war ein gewisser Mann namens Celsus. Celsus, und er hat ein Buch geschrieben, das hat den Titel Gegen die Christen. Und eine Begründung, eine Ebene der Begründung, die er angibt in diesem Buch, warum er gegen die Christen ist oder wie er die Christen beschreibt, ist, dass sie Leute sind ohne Manieren, ohne Benehmen, dreckig, schmutzig und stinkend. Und vermutlich hatte er zumindest teilweise recht aufgrund der Tatsache, dass dieses entstehende Christentum sich zum großen Teil aus sehr niedrigen Ständen rekrutierte. Also Sklaven, ganz einfache Leute kamen am Anfang zum Glauben und machten einen Großteil der christlichen Gemeinde aus. Deswegen, er könnte recht gehabt haben mit dem. Aber nur weil das so war, eine Zeit lang, nur weil es vielleicht in deinem Leben einmal so war, heißt es nicht, dass es sich nicht ändern könnte. Wisst ihr, das Christentum ist eine Lebensschule. Christentum ist nicht nur der Weg in den Himmel, sondern Christentum ist eine Lebensschule, wo du in diesem Leben lernst, dich so zu verhalten, dich so zu benehmen, dich so zu bewegen, dass du einerseits eine gute Falle machst für deinen Gott, aber andererseits auch eine gute Falle für dich selbst. Gott möchte uns vor solchen bitteren Erfahrungen bewahren, wo uns andere Leute sagen müssen, du hör mal, ganz im Vertrauen und bitte versteh es nicht falsch, aber hier stimmt etwas nicht in deinem Leben. Man schiebt das Messer nicht in den Mund. Oder du solltest mal wieder ein Deo benutzen oder was auch immer es sein mag. Wisst ihr, der Herr möchte uns vor solchen Dingen bewahren. Jeder schließt von sich auf andere und berücksichtigt nicht, dass es auch anständige Menschen gibt, hat Heinrich Zille, ein deutscher Zeichner, gesagt. Ich habe ein bisschen geforscht, was es so für Zitate gibt zum Thema Manieren, Anstand, Benehmen. Es gibt nicht so viel, wie ich mir gewünscht hätte, aber es gibt einige und die werde ich zum Teil auch einstreuen. Lass uns weitermachen mit dem Wort Gottes. 1. Korinther 13, Vers 5. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Wer ist sie? Die Liebe. In den Sonntagsgottesdiensten reden wir im Moment über Liebe. Und hier haben wir etwas, was die Liebe in unser alltägliches Leben hineinbringt, wenn Paulus hier sagt, sie benimmt sich nicht unanständig. Liebe benimmt sich nicht unanständig. Liebe kann sich nicht unanständig benehmen. Kannst du dir Jesus vorstellen, der beim letzten Abendmahl laut rübst und sich dann entschuldigt dafür? Ich kann mich erinnern an eine Situation in einer Jugendgruppe, wo ich früher einmal war. Das ist fast 20 Jahre her. 30 junge Menschen in einem Kellerraum. 30 junge Menschen sitzen da. Jemand lehrt über das Wort Gottes. Auf einmal lässt ein Bekannter von mir einen lauten Furz fahren. Sollte man dieses Wort überhaupt in den Mund nehmen? Lässt einen lauten fahren und tut nicht dergleichen. Benimmt sich, verhält sich, wie wenn das Selbstverständlichste von der Welt wäre, dass man in christlichen Kreisen ab und zu mal einen fahren lässt. Wir sind doch frei, oder? Sind wir nicht frei? Sind wir nicht Apostel? Sind wir nicht von Gott berufen? Was könnten solche Dinge uns anhaben? Sehr viel, nämlich, dass die Leute sich in 20 Jahren noch an dich erinnern in diesem Zusammenhang. Und dich niemals wirklich ernst nehmen können, wenn sie etwas von dir ernst nehmen sollten. Du kannst die Effektivität deines Dienstes und deines christlichen Zeugnisses sabotieren durch schlechtes Benehmen. Liebe benimmt sich nicht unanständig. Sie tut das nicht. Und zwar in jedem Zusammenhang, in jedem Bereich des Lebens benimmt sich Liebe nicht unanständig. Mit anderen Worten, Liebe entwickelt ein Bewusstsein für das, was anständig ist und für das, was unanständig ist. Sei es im Bereich der Kleidung, sei es im Bereich des Redens, sei es im Bereich der Begrüßung, sei es in was für einem Bereich auch immer. Apropos Begrüßung. Eine christliche Unart, die man in manchen Hauskreisen erleben kann und konnte, ist die, dass Leute zu spät kommen und dann den ganzen Hauskreis für sich in Beschlag nehmen, indem sie einmal die Runde machen und alle begrüßen. In der Meinung, sie seien nett und freundlich damit, ja? Ja, wenn ich jetzt komme, ich muss doch jetzt noch alle begrüßen. Hoi Bianca, hoi Miriam, hoi Katharina, hoi Dodo, wie geht's? Dabei hat der Hauskreis schon begonnen. Ist das freundlich? Ist das anständig? Nein, es ist in hohem Maße unanständig. Du ziehst nämlich die ganze Aufmerksamkeit auf dich. Für etwas sehr Unwichtiges in diesem Moment. Es reicht ja schon, dass du zu spät gekommen bist. Das ist schon unanständig. Aber wenn du jetzt noch hingehst und alle Leute begrüßt, dann machst du eigentlich nur noch einmal darauf aufmerksam, dass du zu spät gekommen bist. Sie benimmt sich nicht unanständig. Unanständig ist das griechische Wort aschemoneo. Und es bedeutet unanständig handeln, sich gegenüber jemandem unschicklich, unehrenhaft oder anstößig benehmen bzw. verhalten. An etwas oder jemandem nicht recht handeln, die Sitten verletzen, verletzend sein. Und wisst ihr, es geht hier nicht darum, wir halten hier keine Kniegeschule ab, sondern Liebe entwickelt dieses Bewusstsein in den Bereichen, wo es drauf ankommt. Und ich möchte ein bisschen euer Bewusstsein schärfen heute Abend, beziehungsweise euren Sinn öffnen dafür, dass der Heilige Geist vielleicht zu euch reden könnte in solchen Bereichen. Wisst ihr, du könntest sagen, ja, wieso predigt jetzt der Pastor mal? Wieso braucht er jetzt kostbare Mittwochabendzeit? Wieso braucht er jetzt kostbare Mittwochabendzeit für so ein Thema? kann euch genau sagen, warum. Um einen Prozess zu beschleunigen, der anderenfalls sehr lange Zeit in Anspruch nehmen könnte. Du kannst sagen, ja, der Heilige Geist wird mir dann schon zeigen, wenn ich in einem Bereich irgendwas ändern muss. Ja, aber es könnte sehr lange dauern, bis du auf den Heiligen Geist hörst. Und deswegen gebe ich dir ein bisschen Anschub. Deswegen möchte ich bestimmte Dinge ein bisschen in Anstoß bringen. In Gang setzen, in Gang bringen. Und ich glaube, dass wir diese Aufgabe haben im Leib Christi. Einander zu guten Werken anzureizen. Und gute Werke sind nicht nur, dass wir alle möglichen Leute bedienen und tun und machen und helfen, sondern gute Werke sind auch, dass wir miteinander gut umgehen und dass wir zueinander anständig und nett sind. 1. Korinther 13, Vers 11. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Dieses ganze Thema der guten Manieren, des Anstands, des Benehmens, könnte man ein Stück weit mit diesem Vers hier erklären. Es geht darum, dass wir erwachsen werden. Und zwar nicht nur geistlich erwachsen, sondern auch im natürlichen Bereich erwachsen. Ihr alle kennt dieses Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Nun, ganz so absolut würde ich es nicht sagen. Hans kann vieles noch lernen, was Hänschen nicht gelernt hat. Aber es ist natürlich mühsamer. Es könnte schwieriger sein. Aber was Paulus hier eigentlich sagt, ist, dass es sehr viele Bereiche des Lebens gibt und des Verhaltens gibt, die in den Bereich eines Kindes hineingehören und die bei einem Mann nichts mehr zu suchen haben. Ich meine, als Kind, einem Kind nimmst du es nicht übel, wenn es nicht weiß, wie es sich benehmen soll. In bestimmten Bereichen. Einem Kind nimmst du das nicht übel. Einem Teenager nimmst du bestimmte Dinge nicht übel. Aber wir leben heute in einer Gesellschaft, wo die Leute nicht mehr so richtig wissen, wann definitiv der Übergang ist vom Teenageralter zum Erwachsenenalter. Wisst ihr, diese Grenzen waren früher viel klarer. Heute, wir leben in einer Gesellschaft, wo es sehr viele Erwachsene gibt, die einen erwachsenen Körper haben, einen erwachsenen Beruf ausüben, aber in ihrem Inneren sind sie Teenager und wissen deswegen auch nicht, wie man sich benimmt. Sie haben den Anstand, das Benehmen von Teenagern. Und das macht es manchmal sehr schwierig, mit solchen Leuten umzugehen. Sie sind extrem schnell beleidigt. Wehe, du sprichst sie auf solche Themen an. Dann kommen sie sofort mit dem Argument, hey, ich bin erwachsen, mir sagt niemand, was ich zu tun habe. Nun, wenn du wirklich erwachsen bist, dann musst du dich auch wie ein Erwachsener benehmen. Paulus hat diese Dinge abgelegt, die mit dem Kindsein zu tun haben. Und weißt du, ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen Zeitpunkt nicht verpassen. Dass wir diesen Zeitpunkt erkennen und dass wir, wenn es vielleicht schon zu spät ist, in Anführungszeichen, dass wir uns dann vom Heiligen Geist zeigen lassen, wo wir Dinge aus der Kindheit oder aus der Jugendzeit mit hineingerettet haben ins Erwachsenenleben, was dort eigentlich nicht hingehört. Ein solcher Punkt ist zum Beispiel Selbstmitleid. Selbstmitleid ist unanständig. Selbstmitleid ist eine höchst unanständige Angelegenheit. Wenn du in Gesellschaft bist, wenn du die anderen plagst mit deinem Selbstmitleid, das ist etwas, das verzeihst du vielleicht einem 6-, 7-, 8-Jährigen, dass er mal ein bisschen bockig ist, sich zurückzieht, die Tür hinter sich zuschlägt und die beleidigte Leberwurst spielt. Aber einem Erwachsenen, vor allem wenn er das immer wieder tut, wenn das ein Verhaltensmuster ist, das ist unanständig. Mit solchen Leuten ist es sehr schwer umzugehen. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Lasst uns erwachsen werden. Und zwar nicht nur im geistlichen Bereich, sondern auch im natürlichen Bereich. Manche Leute haben Angst davor, erwachsen zu werden. Wisst ihr warum? Weil sie eine verlorene Kindheit haben. Weil ihre Kindheit nicht wirklich erfüllt war. Weil sie Dinge haben in ihrer Kindheit und in ihrer Jugend, die sie bereuen. Oder wo ihnen Dinge geraubt worden sind. Ganz offensichtlich. Aber dadurch, dass du nicht erwachsen werden willst, wird dir deine Kindheit nicht wieder geschenkt. Dadurch, dass du dich benimmst wie ein Teenager, wie ein Jugendlicher, wirst du nicht in die ewige Jugend eingehen. Amen, sondern du wirst irgendwann nicht mehr ernst genommen werden von den Leuten um dich herum. Und du wirst auch irgendwann von dir selbst nicht mehr ernst genommen werden können. Manchmal möchte ich Leuten sagen, am liebsten, werde erwachsen. Werde erwachsen in deinem ganzen Menschsein, in deinem ganzen Verhalten. Dann würden sich viele Probleme von selber lösen. Bei manchen Leuten, wenn sie für sich selbst die Entscheidung treffen würden, so, ich werde jetzt erwachsen. Ich sage euch, manche Probleme würden aufhören. Ich übernehme jetzt Verantwortung für mich. Ich höre auf, anderen Leuten die Schuld zu geben für Dinge, die in meinem Leben passiert sind. Ich höre auf, meine verlorene Kindheit nachzutrauern. Ich höre auf, ewige Jugend zelebrieren zu wollen. Ich werde erwachsen. Erwachsensein bedeutet, sich verabschieden von manchen Dingen. Auch was das Benehmen angeht. Empfindlichkeit, Übersensibilität, das sind Dinge, die zum Teenageralter, zum Kinderalter gehören. Aber wenn du das bei Erwachsenen triffst, manchmal erlebe ich es, zum Thema Begrüßen ist das, dass ich auf Leute zugehe nach dem Gottesdienst und nachdem ich sie angesprochen habe, reagieren sie mit kaum hörbarer Stimme. Sie zucken in sich zusammen und werfen dir einen strafenden Blick zu. Warum konntest du es wagen, mich anzusprechen? Ich wollte gar nicht angesprochen werden. Wenn du erwachsen bist, dann hast du es gelernt, offen anderen Leuten in die Augen zu schauen. Dann hast du es gelernt, mit deutlicher Stimme auf eine Frage zu antworten. Und nicht so leise zu reden, dass dein Gegenüber garantiert nicht versteht, was du sagst. Es ist unanständig, auf eine laute und deutliche Frage mit einem Nuscheln zu antworten. Lukas 6, Vers 31, wir sind immer noch bei den Grundlagen. Hier sagt Jesus, und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Das ist ein Grundvers, ein Basisvers, den du für dieses ganze Thema Anstand, Benehmen und Manieren anwenden könntest. Überleg dir doch, wie möchtest du gerne begrüßt werden? Wie möchtest du, dass sich die Leute verhalten, wenn du auf sie zugehst oder wenn sie auf dich zukommen? Wie möchtest du, dass die Leute mit dir umgehen? Möchtest du auch, dass die Leute zusammenzucken, wenn du ihnen die Hand gibst? Manche Leute würden sich das vielleicht mal wünschen, ja, weil sie dann ein bisschen den Eindruck hätten, sie sind respekteinflößend. Aber auf die Dauer kann das sehr mühsam werden. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Punkt 2. Ist dein Benehmen eine Katastrophe? 1. Timotheus 3, Vers 15. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Paulus schreibt hier an Timotheus, in der Absicht, damit Timotheus weiß, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes. Und Verhalten ist hier das griechische Wort anastrepho. Anastrepho. Übertragen als reflexives, passives Wort, bedeutet es, sich nach festen Grundsätzen benehmen, verhalten bzw. betragen. Timotheus sollte wissen, wie man sich im Hause Gottes benimmt. Und nicht nur Timotheus sollte das wissen, sondern jeder, der sich im Hause Gottes bewegt und aufhält, sollte wissen, wie man sich im Hause Gottes benimmt. Anastrepho. Anastrepho ist ein sehr interessantes Wort. Ana ist eine Präposition, die bedeutet hinauf. Strepho bedeutet so viel wie etwas ausführen. Du könntest sagen, das Gegenteil von anastrepho ist Katastrepho. Katastrophe. Dieses Wort Katastrophe ist sprachlich gesehen das Gegenteil von anastrepho. Hast du ein Benehmen, legst du ein Verhalten an den Tag, das anastrepho entspricht, ein gutes, anständiges, manierenhaftes Benehmen oder ist dein Benehmen eine Katastrophe? Weißt du, wie man sich benimmt im Hause Gottes? Hier noch einmal etwas zum Thema Begrüßung. Es ist unanständig, im Gottesdienst zu reden. Und zwar von dem Moment an, wo von vorne gesprochen wird. Es ist unanständig, in den Reihen zu reden, sobald von vorne jemand angefangen hat zu reden. Denn mit diesem Verhalten sagst du eigentlich nichts anderes, als es interessiert mich nicht, was der dort sagt. Das sagst du damit. Wisst ihr, wir müssen uns bewusst werden, was wir mit unseren Gesten, mit unserem Verhalten eigentlich zum Ausdruck bringen. Das Schlimmste, was ich in diesem Zusammenhang jemals erlebt habe, war in der Zoe in Zürich, wo wir ja 2 Jahre als reine Mitglieder, als einfach Gottesdienstbesucher dort waren. Das heißt, wir saßen nicht immer in der vordersten Reihe. Und ich sage euch, je weiter hinten du sitzt in einer Gemeinde, desto Schlimmeres kannst du beobachten. Da war es doch tatsächlich so an einem Sonntag, dass 1-2 Reihen vor mir eine Frau saß, die einen Modekatalog auf den Beinen hatte und diesen Modekatalog während des Gottesdienstes sich angeschaut hat. Ich wäre am liebsten aufgestanden, zu ihr hingegangen und hätte ihr eins auf die Finger gehauen. So etwas ist in höchstem Maße unanständig. Und zwar Gott gegenüber, dem Pastor gegenüber, den anderen Leuten in der Gemeinde gegenüber. So etwas tut man nicht. So etwas würdest du nicht einmal in der Schule tun. Und wenn du es in der Schule getan hast, dann bist du dafür bestraft worden. Anastrepho, ist dein Benehmen eine Katastrophe oder entspricht es dem, wie man sich im Hause Gottes benimmt? Wir entwickeln alle unsere subtilen Ausdrucksformen, mit denen wir darstellen wollen, dass wir mit irgendetwas nicht einverstanden sind. Jeder von uns hat solche Ausdrucksformen, mit denen wir meinen, zum Ausdruck bringen zu müssen, damit bin ich nicht einverstanden. Wir stehen zwar nicht mitten in der Versammlung auf und sagen, nein. Also so nicht, hä? Da bin ich jetzt gar nicht einverstanden. Jetzt bist du mir wirklich schwer auf die Füße treten, Pastor Manfred. Aber es gibt solche subtilen Verhaltensweisen, die genau dasselbe bedeuten und viel unauffälliger und viel subtiler sind. Ich kann mich erinnern an einen Gottesdienst, klar, es war der Jubiläumsgottesdienst im letzten Sommer. Da hat jemand in der hintersten Reihe fast ununterbrochen während des ganzen Gottesdienstes geredet, während ich hier Pastor Larry Willige übersetzt habe. Die ganze Zeit war er da am Schnabulieren mit jemandem. Und diese Person kam nach dem Gottesdienst auf mich zu und hat mir ihr Leid geklagt über etwas, was sie im Urlaub erlebt hat. Und es tut mir leid, ich konnte nicht mehr an mich halten und habe dieser Person meine Meinung geblasen. Ich bin auch nur ein Mensch, versteht ihr? Und natürlich, mein Verhalten war in dem Moment auch nicht richtig, aber wie man in den Wald ruft, so tönt es heraus. Ich will das nicht rechtfertigen, versteht es nicht falsch, aber wenn du dich so verhältst im Gottesdienst, dann bitte rechne nicht mit meinem Mitleid, weil dein Flugzeug ohne dich abgeflogen ist. Versteht ihr den Zusammenhang? Wie du möchtest, dass andere dich behandeln, so behandle du die Leute. Titus 2, Vers 3. Ebenso die alten Frauen. Und wir alte Frauen hier heute haben, ja. Ebenso die alten Frauen, in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten. Nun, es geht mir heute nicht um die alten Frauen. Ja. Das Wort für Haltung hier ist das Wort Katastema. Und Katastema bedeutet so viel wie Benehmen, die gesetzte, ruhige und würdige Haltung, die jemand an den Tag legt. Ebenso die alten Frauen, in ihrem Benehmen sollten sie dem Heiligen angemessen sein. Nun, was Paulus hier sagt zu Titus in Bezug auf die alten Frauen, gilt auch für jeden anderen. Das gilt für jede Generation. Jeder sollte wissen, wie man sich benimmt. Interessant hier, das Gegenüber, hier sagt er, in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen, nicht verleumderisch. Und das Wort für verleumderisch hier ist das griechische Wort Diabolos. Diabolos. Ein Wort, das sonst im Neuen Testament fast immer mit Teufel übersetzt wird, wird hier mit verleumderisch übersetzt. Sie sollten ein Benehmen haben, das dem Heiligen angemessen ist und keine Diabolos sein oder nicht Diabolos sein. Nicht verleumderisch, nicht kleine Teufelinnen. Katasthema, das Benehmen, die gesetzte, ruhige und würdige Haltung. Siehst du, wie viel das Wort Gottes sagt über diese Bereiche, über diese Zusammenhänge? Nun lasst uns noch einige wichtige Bereiche anschauen, wo wir insbesondere auf Anstand, auf Benehmen und auf gute Manieren achten sollten. Und zwar ist das zuerst einmal die Sprache. Es gibt sehr viele Bereiche. Wir können wirklich nur einen kleinen Ausschnitt heute Abend anschauen. Die Sprache, wie redest du? Was für einen Wortschatz gebrauchst du? Und hier eins gleich vorab, das S-Wort hat eigentlich im Mund eines Christen überhaupt nichts zu suchen. Und auch wenn es dir vielleicht im Privaten manchmal rausrutscht, bitte, in der Öffentlichkeit und insbesondere in der Gemeinde, kannst du dich zusammenreißen. Der Heilige Geist kommt nicht in einer Art und Weise über dich, dass du nicht mehr zurückhalten kannst mit diesem Wort. Der Heilige Geist ganz sicher nicht. Der Heilige Geist wird dich nicht dazu bringen, ein Zeugnis zu geben, wo du dieses Wort gebrauchst. Sondern der Heilige Geist wird dich inspirieren, in deinem Wortschatz ein Wort zu suchen, das dasselbe zum Ausdruck bringt, aber anständig. Du kannst schon zum Ausdruck bringen, dass dich etwas ärgert und musst deswegen noch lange nicht das S-Wort gebrauchen. Versteht ihr? Das ist Training. Das ist nichts anderes als Training. Dazu braucht es nichts anderes als eine Willensentscheidung. Es interessiert mich nicht, was dich an. Es interessiert mich nicht. Wirklich, ich klappe meine Ohren zu. Wenn jemand zu mir kommt und mir von einer Situation erzählt, die ihn total angehat, ich klappe meine Ohren zu, da höre ich gar nicht hin. Epheser 4, Vers 25. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Und diesen Vers insbesondere haben viele völlig falsch verstanden. Weil hier steht, ein jeder rede mit seinem Nächsten Wahrheit. Haben sie gedacht, ja, jetzt müssen wir keine Zurückhaltung mehr walten lassen, keine falsche Scham, mit unseren Brüdern und Schwestern dürfen wir Klartext reden, unverblümt, die unverblümte, krasse, klare Wahrheit. Und wenn sie noch so beleidigen und noch so verletzen und noch so unanständig ist, die Wahrheit muss gesagt werden. Nein, das ist nicht das, was Paulus hier zum Ausdruck bringt. Deshalb legt die Lüge ab. Alles, was unanständig ist, ist genauso Lüge, wie wenn es nicht Wahrheit ist. Du kannst die Wahrheit zur Lüge machen, indem du sie in einer unanständigen Weise erzählst. Das, was du sagst, kann an sich wahr sein oder den Fakten entsprechen, aber wenn du es in einer unanständigen Weise tust, dann hättest du lieber den Mund gehalten. Ich glaube, dass Christen in diesem Bereich insbesondere lernen sollten. Es ist unglaublich, was du im Internet alles lesen kannst. Christen scheinen im Internet alle Hemmungen zu verlieren. Da gibt es Gesprächsforen und Seiten, wo mit Worten um sich geworfen wird gegen andere Diener Gottes. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal auf einer englischen, amerikanischen Webseite eine Aussage gelesen von jemandem, der einen anderen Diener Gottes in die Hölle gewünscht hat. Ich meine, hallo, das würde ich nicht dem ärgsten Irrlehrer würde ich das wünschen, sondern ich würde für ihn beten, dass er zurück auf den geraden Weg kommt. Diese Webseite heißt auf Deutsch übersetzt Bileams Esel. Bileams Esel und dieser bestimmte Mensch, vielleicht sind es auch mehrere, die haben es sich zur Aufgabe gestellt, Irrlehren im Leib Christi aufzudecken. Und bitte, nimm dich in Acht vor solchen Leuten, die Irrlehren aufdecken wollen im Leib Christi. Und dann eine Webseite ins Netz stellen mit dem Titel Bileams Esel. Du könntest selber Bileam sein, zu dem der Esel spricht, wenn du solche Dinge tust. Du könntest selber nötig haben, dass ein Esel zu dir redet, wenn du andere in die Hölle wünschst. Eins ist auf jeden Fall klar, nämlich das ist in hohem Maße unanständig und entspricht in keiner Weise christlicher Ethik. Du würdest nicht deinen ärgsten Feind in die Hölle wünschen. Wie viel weniger einen Bruder. Du magst mit ihm lehrmäßig nicht einverstanden sein, aber dann seinen Namen nennen und ihm Dinge vorwerfen, die nicht einmal wahr sind. Ich habe gestaunt, wo wir diesmal in Amerika waren, da gibt es ja einige christliche Fernsehsender, da gab es tatsächlich einen Prediger, der die kostbare Zeit seines Fernsehdienstes und der Sendezeit, die er in Anspruch nahm, dazu benutzt hat, sich über andere Leute namentlich lustig zu machen. Ich habe meinen Ohren und meinen Augen nicht getraut. Für was Leute Geld ausgeben. Ich meine, wenn du nichts Besseres zu sagen hast in der Öffentlichkeit, als andere klein zu machen, als andere zu verurteilen, als andere zu verdammen, dann bete ich, dass Bileams Esel zu dir redet. Epheser 4, Vers 29. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund. Und hier haben wir alle Wachstum nötig. Ich bin auch nicht über jeden Zweifel erhaben, ich sag's euch. Aber ich möchte wachsen in diesen Dingen. Wie gesagt, ich glaube, Christentum ist eine Lebensschule. Und du darfst dankbar sein dafür, wenn der Herr, der Heilige Geist und dein Pastor und deine Mitgläubigen dich auf Dinge aufmerksam machen, wo du Wachstum nötig hast. Wenn Leute sanft, aber bestimmt sagen, du, schau mal, dort hast du einen kleinen Fuchs. Dort hast du einen kleinen Fuchs, achte auf ihn. Er verwüstet deinen Weinberg. Und wisst ihr, all diese Punkte in meinem Leben, wo der Herr zu mir reden musste und noch reden muss, ich bin dankbar, dass ich sie in den Griff bekommen habe. Ich habe gerade jetzt ein absolutes Erfolgserlebnis gehabt, was ich euch noch erzählen muss. Und zwar habe ich allen möglichen Leuten ein kurzes E-Mail geschickt, dass wir jetzt eine Website im Netz haben und so weiter. Und eine bestimmte Person hat auf dieses E-Mail geantwortet und hat eine ziemlich unsinnige Forderung gestellt bezüglich einer bestimmten Sache. Und sage euch nicht, um was es genau geht, spielt auch gar keine Rolle. Eine ziemlich unsinnige, absurde Forderung gestellt. Und ich hätte alles in der Hand gehabt, ihm ein scharfes E-Mail zurückzuschreiben und ihn zurechtzuweisen für seine Torheit. Aber wisst ihr, was der Heilige Geist zu mir gesagt hat? Der Heilige Geist hat zu mir gesagt, tu genau das, was er von dir fordert und schreib ihm kein Wort zurück. Und ich habe schon öfter solche oder ähnliche Dinge erlebt und bin meistens der Versuchung dann doch verfallen, zu reagieren. Das lasse ich mir nicht gefallen. Was meint der eigentlich? Du findest immer eine Rechtfertigung, dich nicht der Liebe gemäß verhalten zu müssen. Aber wenn du innerlich anfängst zu argumentieren, warum für dich die Ausnahme gilt, dann bist du schon auf dem Holzweg. Wenn du innerlich anfängst zu argumentieren und dich zu rechtfertigen, warum du jetzt etwas tun darfst, was kein anderer tun sollte, dann bist du auf dem Holzweg. Und diesmal, Halleluja, zum ersten Mal, oder vielleicht nicht ganz zum ersten Mal, aber in einer so für mich relativ schwerwiegenden Sache zum ersten Mal, habe ich es geschafft, genau das zu tun, was der Heilige Geist mir gesagt hat. Und ich habe einen solchen Frieden. Halleluja. Ich habe einen solchen Frieden. Und ich weiß, ich habe mich anständig benommen. Ich weiß, ich muss nicht irgendwann noch ein E-Mail hinterher schicken, wo ich mich dann wieder entschuldige für das, was ich geschrieben habe, was mir schon ab und zu passiert ist, ja, nebenbei. Sondern ich habe genau das gemacht, was der Heilige Geist gesagt hat. Das hat etwas mit Anstand, mit Benehmen und Manieren zu tun. Insbesondere das Internet, für die von euch, die sich ein bisschen im Internet bewegen, scheint ein Tummelplatz zu sein, wo Leute die Hemmungen fallen lassen. Ja, da darf man mal sagen, was man denkt. Weil es anonym ist, selbst wenn du mit deinem Namen unterschreibst, niemand kennt dich, niemand weiß, wer du bist, niemand steht dir von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Wer weiß, vielleicht wird es einmal so sein. Und weißt du was, wenn dein Name unter allen möglichen Artikeln steht im Internet, dem Herrn sind die Hände gebunden, dich in die Öffentlichkeit zu bringen. Denn dann erinnern sich alle auf einmal, hey, der hat doch mal da irgend so einen dummen Artikel geschrieben. Dasselbe, oh, da fällt mir eine dicke Sache ein. Leserbriefe schreiben. Leserbriefe schreiben. Es gibt einige Christen, in Schaffhausen, die regelmäßig Leserbriefe schreiben an die Schaffhauser Nachrichten zu allen möglichen und unmöglichen Themen. Und manche von diesen Leuten kenne ich, manche Leute kenne ich nicht. Aber insbesondere eine Person fällt mir ein. Diese Person schreibt regelmäßig zu allen möglichen politischen und religiösen Themen, schreibt er Leserbriefe. Und ich denke, jedes Mal hättest du doch geschwiegen. Weil es kommt nur Blödsinn raus. Es kommt nur Dummheit über Dummheit über Dummheit raus und es ist nichts von dem, was er sagt, biblisch abgedeckt. Aber nein, manche Leute müssen sich blamieren. Aber weißt du was? Du bindest dem Herrn damit die Hände, dich zu gebrauchen in einem größeren Rahmen. Niemand wird hören wollen, was du zu sagen hast, wenn du dein ganzes Pulver mit Leserbriefen verschossen hast. Ich sage nicht, dass es absolut niemals angemessen ist, Leserbriefe zu schreiben. Ich habe auch schon Leserbriefe geschrieben. Einmal, der ist auch abgedruckt worden, es ging um das Thema Israel, kurz nach dem 11. September. Und andere Pastoren aus Schaffhausen haben dasselbe getan, haben sich zu Israel gestellt. Und das war gut. Du darfst Stellung beziehen, aber du musst nicht zu jeder Abstimmung deinen Senf dazugeben, vom christlichen Standpunkt her. Und die Bibel sagt, wisst ihr was? Ich bin überzeugt davon, dass die Schaffhauser Nachrichten manche dieser Leserbriefe bewusst abdrucken, um ein bestimmtes Bild von den evangelikalen Christen in dieser Stadt zu erzeugen oder zu zementieren. Ich bin überzeugt davon. Mit anderen Worten, du leistest dem Leib Christi und der Sache Gottes einen absoluten Bärendienst, wenn du dauernd mit deiner Wahrheit rausplatzen musst. Manchmal ist Schweigen wirklich Gold. Warte doch lieber auf den Tag, der kommen wird, wenn er für dich kommen soll und wenn du möchtest, dass er kommt, wo du in aller Öffentlichkeit von jemandem interviewt wirst, der dich fragt, lieber Pastor, lieber sowieso, was halten Sie denn von diesem Thema? Was sagt denn die Bibel zu diesem Thema? Und dann kannst du einen langen Moment durchatmen und kannst sagen, ich bin froh, dass Sie diese Frage gestellt haben. Epheser 5, Vers 4. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Hier geht es wieder oder immer noch um das Reden, um die Sprache. Stattdessen aber Danksagung. Und wer sagt, dass hier Danksagung an Gott gemeint ist? Wer hat uns eingeredet, welcher religiöse Geist? Dass es hier nur um Danksagung Gott gegenüber geht. Wer sagt, dass hier nicht auch Danksagung gegenüber diesen Menschen gemeint ist, die du vielleicht mit deiner Unanständigkeit, deinem albernen Geschwätz oder deiner Witzelei geplagt hast? Bring deine Dankbarkeit zum Ausdruck gegenüber Menschen. Das ist auch wieder ein Punkt, der leider im Leib Christi relativ verbreitet ist. Undankbarkeit unter Menschen. Weißt du, wenn die Gemeinde dir etwas gibt, wenn jemand etwas für dich tut, was er nicht tun müsste, wenn jemand für dich die zweite Meile geht, wenn jemand für dich etwas lostritt, was er nicht tun müsste, dann bitte tu wenigstens eins und sei dankbar. Dann bitte geh hin und bedanke dich. Und wenn der Herr dich dazu führt, dann tu es öffentlich. Das ist das Mindeste, was du tun kannst. Und wenn du das tust, dann bist du ganz sicher nicht unanständig, lässt auch kein albernes Geschwätz oder Witzelei los. Lass uns noch zu einem anderen Punkt kommen hier. Verhalten gegenüber Feinden. Kolosser 3, Vers 13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Spielt überhaupt keine Rolle, wer im Recht ist. Wisst ihr, bei dieser Geschichte, die ich gerade erzählt habe mit diesem E-Mail, ich weiß, dass ich im Recht bin. Ich muss mir nichts vorwerfen, absolut nichts. Aber um das geht es nicht. Hier wieder ein Zitat, der Mensch mit Manieren ist vergesslich in Bezug auf das, was ihm angetan wurde. Die Manieren neigen eher dazu, den Prozess der Wahrheitsfindung nicht bis zum bitteren Ende zu führen. Kennst du diese Leute, die unbedingt Recht behalten müssen? und die bereit sind, dafür bis aufs Blut zu kämpfen, dass sie Recht haben. Aber ich weiß, dass es so ist und ich weiß, dass ich Recht habe und ich muss es beweisen und alle sollen es wissen. Das ist nicht gutes Benehmen. Du magst Recht haben, du magst die Wahrheit auf deiner Seite haben, aber gutes Benehmen ist das nicht. Gutes Benehmen ist das nicht. Sondern Manieren neigen dazu, wie er sagt hier, den Prozess der Wahrheitsfindung nicht bis zum bitteren Ende zu führen. Dieses Zitat ist von Asfa Vossen Aserate. Das ist aus diesem Buch, wo ich gleich noch etwas vorlesen werde. Was noch? Freundlichkeit. Freundlichkeit ist ein ganz wichtiges Element von Anstand, Benehmen und Manieren. Galater 5, 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit. Frucht des Geistes, Freundlichkeit. Und Jeremias Gotthelf hat gesagt, ein freundlich Wort findet immer guten Boden. Ein freundlich Wort findet immer guten Boden. Wenn du Dinge sagst, dann sag sie freundlich. Begegne den Menschen um dich herum freundlich. Es ist erstaunlich, wie oft Gott in Zusammenhang mit Freundlichkeit gebracht wird. Er ist freundlich. Gott ist freundlich zu uns. Er ist der Gott der Freundlichkeit, könnte man fast sagen. Der freundliche Gott hat sich zu uns hinausgestreckt. Halleluja. Dann lasst uns freundlich sein miteinander. Und nun möchte ich noch zum Schluss etwas vorlesen aus diesem Buch hier, das ich mir vor einiger Zeit gekauft habe. Dieses Buch heißt Manieren. Manieren. Und damit ihr das richtig versteht, der Mann, der das geschrieben hat, ist ein äthiopischer Prinz. Er ist der Großneffe des des letzten Kaisers von Äthiopien, von Haile Selassie. Und er musste aus politischen Gründen aus Äthiopien fliehen, als junger Mann, und hat dann in Deutschland studiert und sein Leben aufgebaut und so weiter. Und ich finde es erstaunlich, wenn man dieses Buch liest, was dieser Mann für eine Ethik hat, was er für eine Moral hat und was er zu sagen weiß über viele Punkte in Bezug auf Manieren, Anstand, Benehmen und so weiter. Es geht hier nicht es ist kein Kniegebuch. Es geht nicht darum, dass dir gesagt wird, wie du deine Gabel halten sollst und wie nicht, etc. Sondern es geht um Grundsätzlicheres, um Grundlegenderes. Und ich glaube, dass er ein gläubiger Mann ist, vielleicht nicht in unserem Sinne, aber er zitiert öfters die Bibel und nimmt auf christliche Dinge auch Bezug. Und wie ihr vielleicht wisst, Äthiopien ist ein sehr christliches geprägtes Land und hat ein gutes geistliches Erbe. Und er schreibt hier zum Thema Vulgarität. Was ist Vulgarität? Vulgarität ist, wenn jemand sich vulgär verhält. Oder mit anderen Worten gesagt, unanständig. Vulgär. Wir reden von der Vulgärsprache. Ausdrücke, die jemand benutzt, die eigentlich nicht angemessen sind. Das Wort geil zum Beispiel. Das Wort geil gehört nicht in den Mund von Christen. Dieses Wort hat nichts dort zu suchen. Wenn du weißt, was geil eigentlich bedeutet, dann bitte, dann verstehst du, warum. Das ist vulgär, solche Ausdrücke zu benutzen. Und in diesem Zusammenhang sagt er, das zutiefst Hässliche und das zutiefst Böse fallen in der Vulgarität in eins oder zusammen. Und so darf ich denn wagen, einem der großen Lehrer in dieser Beziehung und Moralisten, Oscar Wilde, zu widersprechen, der scherzhaft vermutete, die Hölle sei der interessantere Ort als der Himmel, weil sich die anregenderen Leute in ihr versammelten. Das ist eine Vorstellung, die du oft findest bei den Leuten in der Welt. Ja, in der Hölle, oder? Im Himmel gibt's kein Bier, wir gehen lieber in die Hölle. Ja. Darum trinken wir es hier, heißt es eigentlich. Aber die Vorstellung, dass es in der Hölle hoch zu und her geht und alle eine Party feiert, viele Leute haben das. Oh, was ist das für eine Täuschung? Das glaube ich nicht, schreibt er. Ich glaube vielmehr, dass die Hölle ein Ort der Vulgarität ist, dessen Schrecken vor allem in dem dort eingeschlossenen Publikum besteht. Ein sehr interessanter Gedanke. Dass die Hölle vor allem deswegen so schrecklich ist, wegen all den vulgären Leuten, die dort sind. Warst du schon mal in einer wirklich vulgären Gesellschaft, wo dauernd geflucht wird, wo schlechte Witze gemacht werden, die unter der Gürtellinie sind? Das ist eine Sache, die ich am Militär so gehasst habe. Dort meinen die Männer immer, sie können den Vulgären raushängen. Ja, die Frauen sind zu Hause, der Job ist weit weg, jetzt dürfen wir mal wieder richtig zu Hause lassen. Das habe ich immer gehasst am Militär. Dass die Leute auf einmal meinen, sie dürften vulgär werden. Und ich glaube zu ahnen, dass Wilde sich an seinem Lebensende darüber im Klaren war. Hier noch einige Worte. Und so meine ich fortfahren zu können, dass eine wichtige Voraussetzung der Vulgarität die Unfähigkeit ist, sich schuldig zu fühlen. Der Eifer, mit dem wir die pseudowissenschaftliche Botschaft, Schuldgefühle seien etwas Krankhaftes, aufgenommen und uns zu eigen gemacht haben, sollte uns nachdenklich machen. Mit anderen Worten, Schuldgefühle im richtigen Maß und an der richtigen Stelle sind gar nichts Schlechtes. Wenn sie berechtigt sind, dann ist es ganz gut, wenn dein Inneres dazu fähig ist, Schuldgefühle zu erzeugen. Wenn du dich schlecht benommen hast, wenn du unehrenhaft, unmanierlich Dinge getan oder gesagt hast und dann Schuldgefühle hast, dann drück sie bitte nicht weg, sondern nimm sie als ein Signal. Vulgär erscheint mir weiterhin die Unfähigkeit zu verehren. Und die Neigung, hinter allem Großen und Gelungenen, hinter jeder Schönheit und Güte, irgendeinen schäbigen Trick zu vermuten. Das ist eine sehr, sehr verbreitete Haltung in unserer Gesellschaft. Diese Unfähigkeit, das Große, das Gute, das Schöne stehen lassen zu können, ja, es sogar zu verehren in diesem Sinne. Und ich muss euch nicht sagen, dass Gott und das Wort Gottes und die Gemeinde und der christliche Glaube genau in das hineinfallen. Es gibt Leute, die können sich nicht vorstellen, dass es so etwas Gutes wie Gott überhaupt geben kann. Ja, das ist doch nur ein Trick. Gott hat doch nur Menschen gemacht. Die Menschen haben Gott gemacht, damit sie etwas haben, wo sie daran glauben können. Das ist genau diese Unfähigkeit. Das ist vulgär. Gott muss nicht bewiesen werden. Er hat dich geschaffen. Leichtgläubigkeit kann lächerlich machen, aber das grundsätzliche Misstrauen, das auf der Überzeugung ruht, der Vollbringer eines großen Werks, welcher Art auch immer, sei im Kern so dürftig ausgestattet wie man selbst und habe nur den richtigen Dreh gefunden, ist noch viel peinlicher. Also mit anderen Worten, diese Vorstellung oder Meinung, dass jeder, der irgendetwas Gutes fertiggebracht hat oder erfolgreich war im Leben, das nur durch irgendeinen Trick oder einen Betrug zustande gebracht hat, das ist eine peinliche Haltung. Und auch das ist eine sehr verbreitete Vorstellung in unserer Welt. Nenne mir irgendeinen Reichen, immer wenn die Rede kommt auf Bill Gates, hört Bill Gates, der große Microsoft-Abzocker, Multimilliardär. Alle sind neidisch und alle meinen, sich anmaßen zu können, dass dieser Mann ein Taugenichts ist. Denkt bitte noch einmal nach, was dieser Mann und seine Firma auf die Beine gestellt haben. Und trotz allen Macken und Problemen, die Windows vielleicht haben mag und die Microsoft-Programme, muss ich sagen, ein riesiger Segen. Meine Bibelübersetzung hätte ich ohne Microsoft Word nicht zustande. Preis dem Herrn. So, jetzt habe ich euch lange genug geplagt. Aber ich glaube, es sollte keine Plage sein, sondern nehmt euch diese Dinge zu Herzen. Und wie gesagt, es handelt sich um eine lockere Serie. Also es kommt nicht nächsten Mittwoch der nächste Hammer.